Das ist die überschwängliche Kraft. Die von Gott ausgeübt wird, sobald wir glauben. Das heißt, was ist tatsächlich geschehen an dem Moment, wo wir uns auf den verlassen, der in die Welt gekommen ist, uns das Leben zu schenken? Lass mich euch daran erinnern, aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes, Vers 19. Man braucht natürlich, wie der Apostel sagt, im 19. Vers, erleuchtete Augen. Erleuchtete Augen unseres Verständnisses. Es gibt nur einen, der den Verstand erleuchten kann. Der, den Jesus versprochen hat, der in die Welt gekommen ist, uns in alle Wahrheit zu leiten. Eine Offenbarung zu geben, warum Gott in Christo leibhaftig in diese Welt erschienen ist. Vers 19, welche da sei die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben. Und der Apostel konnte es nur beschreiben auf diese Art und Weise. Nach der Wirkung seiner mächtigen Stärke, welche er, Gott, gewirkt hat in Christo, da er ihn von den Toten auferweckt hat und gesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Nur auf diese Art und Weise konnte der Apostel beschreiben, was geschieht, wenn jemand an Jesus glaubt. Eine Auferstehung. Und es forderte dieselbe Macht, Dynamik, die Gott ausgeübt hat bei der Auferstehung von dem Herrn Jesus Christus. Hier ist der Kern der Sache. Hier ist der endgültige Inhalt des Evangeliums. Auferstehung. Weil wir alle tot geworden sind. Und es gibt nur eine Lösung für diese Situation. Leben. Ich bin gekommen, auf dass sie das Leben haben sollen. Und volle Genüge. So eignen wir das Evangelium an, erst wenn wir nach seinem Leben das Leben verbringen. Das heißt, das ewige Leben genießen. Das ewige Leben, das wir nicht in dem Himmel empfangen. Niemand wird im Himmel das ewige Leben empfangen. Wir gehen nicht in den Himmel nach dem Tode, um das ewige Leben zu empfangen. Nur diejenigen, die das ewige Leben schon empfangen haben, werden in den Himmel kommen. Abzuwarten, bis man in den Himmel gekommen ist, um das ewige Leben zu empfangen, ist viel zu spät. Der Himmel ist für diejenigen vorbereitet von dem Herrn Jesus Christus, für diejenigen, die auf Erden unterwegs gehen, Himmel das ewige Leben empfangen haben, weil das ewige Leben ist nicht dein Bestimmungsort, sondern jemand, der das ewige Leben ist. Ich bin der Weg. Stimmt. Ich bin die Wahrheit. Stimmt. Aber nicht nur der Weg und die Wahrheit. Ich bin das Leben. Das Leben, das allein ewig ist. Ewiges Leben zu haben und ewiges Leben zu genießen, ist Jesus zu haben und Jesus zu genießen. Und wir haben ihn und genießen ihn durch denselben Heiligen Geist, durch den Jesus, der Sohn, das Leben des Vaters erfuhr und genossen hat. Das ist die Rolle des Heiligen Geistes. Derjenige, durch den Jesus sich hundertprozentig dem Vater verfügbar stellte, und der Heilige Geist gerade derjenige, durch den der Vater hundertprozentig sich dem Sohn zur Verfügung stellte. Gegenseitige Verfügbarkeit. Wir genießen das christliche Leben erst, wenn wir das Leben Christi genießen. Er ist das Leben. Ohne ihn, ohne den Heiligen Geist, gibt es überhaupt gar kein Leben, das vor Gott gilt. Wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Entweder oder. Das ist nicht nur eine theologische oder philosophische Lehre. Das ist eine ewige Tatsache. Was für Leben hat Jesus ergeben auf Golgatha, um uns zu erlösen? Das Leben, für das der erste Mensch geschaffen wurde, das Leben Gottes, und das der Mensch in Adam verloren hat bei dem Sündenfall. Dadurch allein konnte er die Schuld bezahlen. Und er bestand auf Erden kein anderer Mensch, der die Schuld bezahlen konnte, weil er der einzige Mensch war, der das Leben Gottes besaß. Weil als er in die Welt gekommen ist, ist er vollkommen geboren. Beides, körperlich und geistlich am Leben. Gott, leibhaftig. Als das Kind erschienen ist, vor beinahe 2000 Jahren, Gott war in Christus. Er war vollkommen. Er war echter Mensch. Und erst weil Jesus echter Mensch war, endgültiger Mensch, konnte er allein für dich und für mich sterben. Aber um zu sterben, müsste er zuerst am Leben sein. Nicht nur körperlich. Das wäre nur ein Martyrsakt gewesen sein. Aber zu dem Zweck ist er nicht in diese Welt gekommen. Er ist gekommen für dich und für mich zu sterben. Und ist gestorben. Er ergab
als der Einzige, der es tun konnte, das Leben, das die ganze Menschheit verloren hat. Das Leben Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wartete auf keine Antwort, er wusste schon. Zu diesem Zweck bin ich in diese Welt gekommen, um mein Leben zu ergeben, um die Menschen zu erretten. Aber die Errettung ohne die Auferstehung, diese Versöhnung mit Gott, die durch sein Blutvergießen Golgathas geschah, wäre meinungslos gewesen, wenn er nicht auferstanden wäre. Und mit uns sein Auferstehungsleben zu teilen. Gerade deshalb ist das Allerwichtigste für jeden sogenannten gläubigen Mensch, den Auferstandenen zu begegnen, ihn zu kennen, ihn zu genießen. Das steht ganz klar geschrieben im ganzen Wort Gottes. Galaterbrief, Kapitel 3, Vers 13. Leider wird heute nach dem sogenannten heutigen Evangelium nur den Tod des Herrn betont. Aber der Kern der Sache, der Kern der Seligkeit ist die Auferstehung. Galater 3, Vers 13. Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes. Da er ward ein Fluch für uns. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jedermann, der am Holz hängt. Auf das die zwei wichtige Worte, die man findet immer und wieder im Wort Gottes. Auf das. Aber wir gehen leicht an dem Auf das vorbei. Und gerade deshalb verbringen die allergrößte Mehrheit von sogenannten gläubigen Menschen so ein armseliges Leben. Sie sind an dem Auf das vorbeigegangen. Der Zweck, wozu Jesus gestorben ist. Sie haben anstatt das Leben Gottes durch den Himmel ersetzt. Zukünftig. Anstatt sein Leben gegenwärtig. Das Ich Bin. Ständig in uns, durch uns wirksam und tätig. Genau wie der Vater, ständig in ihm, durch ihn tätig, wirksam gewesen ist. Weil Jesus Mensch war, wie er den Mensch gewollt hat und geschaffen hat. Warum ist Jesus ein Fluch geworden, uns zu erlösen? Auf das. Der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu. Was heißt der Segen Abrahams? was Gott gemeint hat, als er ihm versprochen hat, dass durch ihn der Samen kommen würde, durch den die ganze Welt gesegnet wurde. Was hatte Gott im Sinn, als er Jesus in die Welt gesandt hat, um zu sterben? Sein göttliches Leben zu ergeben, das Leben Gottes auf Golgatha. Was hatte Gott im Sinn? Steht ganz klar geschrieben. Auf das der Segen Abrahams unter die Heiden käme, in Christo Jesu, und wir also den verheißenen Heiligen Geist empfingen durch den Glauben. Selig zu werden heißt, am Leben zu sein. Die Seligkeit bedeutet, dass wir wieder von Gott bewohnt sind. Die Seligkeit heißt, dass anstatt geistlich von Gott entfremdet zu bleiben, wir wieder erquickt werden durch das Dasein unseres Schöpfers, der in uns innewohnend ist, wirksam ist, im Gang ist. Seligkeit. Das ist nicht nur eine Religion zu treiben, sondern das Leben Gottes genießen. Gott, Gott sein lassen. Im Gang. Auch dass der Segen Abrahams unter die Heiden käme in Christo Jesu und wir also den verheißenen Geist empfingen durch den Glauben. Durch den Glauben an Jesus. Wodurch wir die gleiche Auferstehung erleben möchten, die er erlebt hat, als Gott ihn aus den Toten auferweckt hat. Die überschwängliche Kraft, die Gott ausgeübt hat bei seiner Auferstehung, die Gott ausübt, sobald wir tatsächlich glauben. Aber der Glaube ist keine verstandesmäßige Sache, sondern eine Beziehung zu jemandem, der am Leben ist. Jesus selbst. Titus Kapitel 3. Fünf und sechs. Titus. Kapitel 3. Eine Stelle, die wahrscheinlich wohl bekannt ist von euch. Wenn nicht, ist es höchstens Zeit. Titus, Kapitel 3 und Vers 5. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Gottes Barmherzigkeit machte er Gott uns selig. Wie geschieht es? Durch das Bad der Wiedergeburt. Was heißt die Wiedergeburt? Die Erneuerung des Heiligen Geistes. Man gehört Gott, ist erst wiedergeboren, wenn wir von dem Heiligen Geist bewohnt sind. Weil wer den Geist Gottes nicht hat, der ist nicht sein. Die allein Gott gehören, die das Leben Gottes haben und genießen. Nicht diejenigen, die versuchen, Gott nachzumachen. Oder diejenigen, die mit bestem Willen versuchen, was für Gott zu tun. Diejenigen, die bewohnt von Gott, Gott lassen, es zu tun. Wie Jesus damals als echter Mensch Gott es gelassen hat, alles zu tun. Ohne meinen Vater kann ich nichts. Der Vater, der in mir wohnt, er tut die Werke. Schau mich an, aber der im Gang ist, ist mein Vater. Ich verkörpere nur seine Tätigkeit. Ich gebe Ausdruck nur von seinen Worten. Das ist meine Rolle, obwohl ich Gott bin. Wenn ich entschieden habe, die Rolle eines Menschen zu erfüllen. So habe ich als Gott den Mensch geschaffen. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit machte er Gott uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Wir sind geistlich am Leben, nur wenn der Heilige Geist uns das Leben Christi übermittelt. Und er durch ihn, den Heiligen Geist, innewohnend ist, genau wie der Vater in ihm durch den Heiligen Geist innewohnend gewesen ist. Wenn man das nicht begriffen hat, dann können wir nur mit einem tierischen Leben rechnen, aber nicht mit einem geistlichen Leben. Wieder im Galaterbrief in Kapitel 4. Vers 4. Galater 4 und Vers 4. Da aber die Zeit erfüllt ward, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, unter das Gesetz getan. Er stellte sich unter dem Gesetz. Um die richtige Rechtigkeit zu offenbaren. Die göttliche Natur. Weil das Gesetz beschreibt die Gerechtigkeit, die von dem Leben, das aus Gott ist, fließt. Das Leben Gottes ist die einzige Ursache der Gerechtigkeit, der echten göttlichen Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit ist Gott im Gang. Die echte Gerechtigkeit ist das Benehmen Gottes selber. Er ist die Gerechtigkeit. Aber das Gesetz beschreibt nur die Forderungen der Gerechtigkeit Gottes. Das ist alles, was das Gesetz tun kann. Beschreiben. Uns erklären. Was aus dem Leben Gottes allein kommt. Die göttliche Natur. Aber Jesus wusste, als er unsere Menschheit angezogen hat. Dass an ihn soll die Gerechtigkeit Gottes erkennbar werden. Weil er ließ Gott, der Vater, allein in ihm die Ursache sein für jede Tat und für jedes Wort. Schau mich an, sagte er, schaust du meinen Vater an, kennet ihr mich, so kennet ihr Gott. Weil ich Mensch bin. Nicht weil ich Gott bin. Gott bin ich. Aber ihr werdet an mich Gott erkennen, nicht weil ich Gott bin, sondern weil ich Mensch bin, wie ich aus Gott den Mensch geschaffen habe. Lass das eindringen, sonst wirst du nie das Evangelium verstehen. Aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe, unter das Gesetz getan, auf dass er die, so unter dem Gesetz waren und verdammt, erlöste. Weil die Sünde die Übertretung ist des Gesetzes. Und wir sind alle Sünder. Auf dass er diese unter dem Gesetz waren und schuldig überführt, erlöste, dass wir die Kindschaft empfingen. Aber wer ist derjenige, der die Kindschaft versiegelt? Unter denen, die tatsächlich die Kindschaft von Gott erfahren. Der Heilige Geist. Er gibt Zeugnis unserem Geist, dem Menschengeist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist das Zeugnis Gottes, das größer ist als der Menschenzeugnis. Das Zeugnis von dem Heiligen Geist. Römerbrief, Kapitel 8. Vers 16. Derselbe Heilige Geist, Vers 16, Römer, Brief, Kapitel 8, gibt Zeugnis unserem Geist. Der Geist Gottes, der des Menschengeist zeugt. Aber erst wenn er da ist, erst wenn eine Wiedergeburt geschehen ist, erst wenn ein Mensch mit Gott versöhnt, auferstanden ist von dem Zustand des Todes, in dem er geboren wurde. Derselbe Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist das Zeugnis, von wem Johannes in seinem Brief spricht. Das Zeugnis Gottes, das größer ist als der Menschenzeugnis. Wenn man das innerliche Zeugnis von dem Heiligen Geist nie erfahren hat, ist so einer kein Christ. Er ist ohne Leben. Ohne den, der allein das Zeugnis geben kann. Dem Menschenzeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Man erfährt es. Sobald ein Mensch ein tatsächlich wiedergeborener Mensch ist, weiß man schon. Das ist nicht zu beschreiben. Aber eine Tatsache zu erfahren. Es wird offenbart werden, natürlich nach unserem Benehmen. Dann werde der 14, Vers 14 im selben Kapitel. Denn welche der Geist treibt. Und man kann auch fragen, wie treibt der Heilige Geist uns? Das ist auch nicht zu beschreiben. Unter denen das nie erfahren haben. Aber es ist eine wirkliche, tatsächliche Erfahrung von denen, die von dem Heiligen Geist bewohnt sind und betrieben sind. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eine Art Leben, ein Benehmen, das offensichtlich die Ursache hat in Gott selber. Von dem Heiligen Geist getrieben. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es wird offenbar. Denn ihr habt nicht einen knechtigen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, ängstlich sein müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist, das heißt der Geist der Kindschaft. Empfangen, durch welchen wir rufen, lieber Vater. Ich erfahre jetzt zwischen mir, Vater und dir, diese herrliche Beziehung der Kindschaft. Das weiß ich schon. Die innerliche Gewissheit, die allein der Heilige Geist schenkt, denen, die an Jesus glauben und die auferstanden sind von einem gräulichen Zustand des geistlichen Todes. Herrlich. Aber es ist die Erfahrung nur von denen, die einen echten, herrlichen Begegnung gehabt haben. Mit dem Auferstandenen. Gerade ist er unbedingt nötig, auch wenn wir erlöst sind, dass wir eine neue Entdeckung von Jesus erleben. Sonst bleiben wir traurig, fürchterlich, ängstlich. Ohne Stabilität. Lukas Evangelium 24. Lukas Evangelium 24. Und Vers 13, siehe, zwei aus ihnen, unter den Aposteln, gingen an demselben Tag in einen Flecken, der von Jerusalem 60 Feld wegs, des Namen wegsweit. Des Name heißt Emmaus. Sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Sie haben nicht verstanden. Sie haben noch nicht eingesehen, worum die Sache ging. Aber sie redeten miteinander von allen diesen Geschichten. Es geschah, da sie so redeten, und befragten sich miteinander. Nichts geistlich absolut geworden in ihrer Erfahrung. Nahte Jesus zu ihnen und wandelte mit ihm. Aber ihre Augen wurden gehalten. dass sie ihn nicht kannten. Sie haben natürlich nicht erwartet, dass sie Jesus auf der Straße begegnen würde. Warum nicht? Er war tot. Die Nachricht, die die bekamen von den Frauen, haben sie nicht geglaubt. Märlein, sagten sie. Es deuchten sie ihre Worte eben, als wären Märlein. Die herrliche Botschaft, dass Jesus auferstanden war. Das ist im selben Kapitel, Vers 11. Es deuchten sie ihre Worte eben, als wären Märlein. Und sie glaubten ihnen nicht. Sie glaubten nicht, dass Jesus auferstanden war, dass er am Leben war. Und gerade deshalb haben sie nicht erwartet, ihn auf der Straße zu begegnen. Ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht kannten. Vers 17, Jesus sprach aber zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs? Und seid traurig. Das ist natürlich das Wahrzeichen von einem Mensch, der den Auferstandenen noch nie begegnet hat. Eine traurige Art von dem Christentum. Genau wie die Frauen zuerst geweint haben vor dem Grabe. Warum haben sie geweint? An welchem Tag war das? Am dritten Tag. Was hätte geschehen sollen an dem dritten Tag nach dem Wort von Jesus? Auferstehung. Aber auf die Auferstehung haben die nicht geglaubt. Anstatt mit Spezerei suchten die den Leib eines Toten und weinten, weil sie echte Liebe für Jesus hatten. Aber ihr missverstanden. Ihre Augen wurden gehalten. Jesus sprach, was sind das für Reden, die ihr zwischen euch handelt unterwegs, und seid traurig. Da antwortete einer mit Namen Kleophas und sprach zu ihm, bist du allein unter den Fremdlingen in Jerusalem, der nicht wisse, was in diesen Tagen darin geschehen ist? Du allein, der nicht wisse, sagte Jesus, Vers 19, welches? Ich glaube, dass Jesus ziemlich viel gewusst hat, über was geschehen war zu der Zeit in Jerusalem. Er war derjenige, der am Kreuze hing. Er war derjenige, den die verspottet haben. Aber sagte er, welches? Sie aber sprachen zu ihm, das von Jesus von Nazareth. Welche Zeitform war? Was für Zeitform? Vergangenheit. Das von Jesus von Nazareth, welche ein Prophet war, Vergangenheit. Jesus von Nazareth, welcher war ein Prophet, mächtig von Taten, mächtig von Worten, vor Gott und vor allem Volk. Wie ihn unsere hohen Priester und Obersten überantwortet haben. Verdammnis des Todes und gekreuzigt. Wir aber hofften. Zeitform? keine Hoffnung mehr hofften. Was für Zeitform? Vergangenheit. Er sollte Israel erlösen. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass solches geschehen ist. Dritter Tag, wo Jesus schon auferstanden war. Aber ihr, Jesus, ist in die Vergangenheit gegangen, nach ihrem Sinn. Er war nur Jesus, der war. Nicht Jesus, der ist. In welcher Zeitform erfährst du Jesus? Ist er nur eine historische Personalität? Hast du nur einen Jesus, der war? Oder erfährst du täglich, stündlich, jede Minute den Herrn Jesus, der ist? Dass ich bin. Leider in meistens der Gemeinden ist Jesus nur der Jesus, der war. Und gerade sieht man ihn immer noch am Kreuz hängen. Da ist er nicht. Er ist auferstanden. Und unter denen, die ihn als den Auferstandenen begegnet haben, wohnt er in ihren Herzen. Und die wissen von innen, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er ist. Und ständig ausreichend. Wir haben in ihm das Leben und das volle Genüge erlebt. Herrlich. Sagte Jesus, Vers 25, O ihr Toren und träges Herzens, zu glauben alle dem, was die Propheten geredet haben. Eure Traurigkeit stammt aus eurer Unwissenheit her. Von allem, was Gott schon gesagt hat, im Voraus, in der Schrift. Musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen? Jesus fing an von Mose und allen Propheten, legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und dann wollte er weitergehen. Er stellte sich, Ende Vers 28, als wollte er führe gehen. Aber sie nötigten ihn und sprachen, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, spät. Und der Tag hat sich geneigt. Und er ist bei ihnen geblieben. Fanden die elf versammelt und die bei ihnen waren. Und sie sprachen, aufgeregt, der Herr ist wahrhaftig auferstanden, er lebt. Wir haben die Nägelmale gesehen in seinen Händen und auch in die Füßen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschienen. Und sie erzählten ihnen, was auf dem Wege geschehen war und wie er von ihnen erkannt wäre, an dem, da er das Brot brach. Weil obwohl er ihr Gast war, spielte er die Rolle des Gastgebers. Er war derjenige, der das Brot brach. Und sie haben die Nägelmale angeschaut. Und sie erkannten ihn. Ihre Augen wurden geöffnet. Vers
Vers 30, es geschah, da er mit ihnen zu Tische saß, nahm er, Jesus, das Brot, dankte Jesus, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet. Sie erkannten ihn. Eine Begegnung mit dem Lebendigen. Aber die anderen haben ihnen nicht geglaubt. Da aber sie davon redeten, Vers 36, trat Jesus selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Und sie erschraken, fürchteten, meinten, sie sehen einen Geist. Kein Wunder, dass Jesus ihnen verboten hat, jemandem zu sagen, dass er der Christus sei. Sie hatten nichts, ihren Mitmenschen zu verkündigen, ohne dass Jesus tot war. Dachte, dass er ein Geist wäre. Sprach Jesus zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände. Sehet meine Füße. Ich bin. Nicht ich war. Ich bin. Gegenwärtig, gerade jetzt. Unter euch, in der Mitte. Fühlt mich an. Seht denn ein Geist? Hat nicht Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich habe? Und durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen ist was geschehen, dass ihr Leben völlig hundertprozentig umgewandelt hat. Eine Wiederentdeckung von dem auferstandenen, lebendigen Herrn. Was tatsächlich geschieht, wenn ein Mensch Jesus wiederentdeckt als den Auferstandenen. Das werden wir heute Abend forschen. Wir werden dann eine Art Leben erfahren und genießen, was, wie Petrus später es beschrieben hat, unaussprechlich ist und volle Herrlichkeit, echtes Leben, christliches Leben, nicht Supermensch, sondern wieder Mensch geworden, wie Gott den Mensch gewollt hat, wie Gott den Mensch geschaffen hat. Normaler Mensch. Weil Christ zu sein heißt, Mensch zu sein. Wenn man erst verstanden hat, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und man wird erst erkennen, was es bedeutet, tatsächlich Mensch zu sein, wenn man einen persönlichen, fortwährenden Begegnung gehabt hat mit dem, der endgültige Mensch auf Erden war, weil Gott in Christus war, ein Mensch von Gott erfüllt, normaler Mensch. Herr Jesus, vergibt uns, dass wir so oft die echte Wahrheit ersetzt haben durch unsere eigene armselige Meinungen von was es Christ zu sein heißt. Öffne du unsere Augen. Lass bitte unser Verstand erleuchtet werden. Lass uns auch so eine Begegnung mit dir haben, dass für uns das Leben nie wieder das Gleiche sein kann. Weil wir endlich eingesehen, endlich haben wir verstanden, warum dein Blut vergossen ist auf Golgatha. Warum du auferstanden bist. Warum zu Pfingsten, das allererste Mal in der Geschichte der Welt, in der Menschenherz hineingekommen bist. Damit die erfüllt werden möchten mit dem und dessen Leben, der Mensch geschaffen hat. Wir brauchen eine Offenbarung, damit wir tatsächlich was für die Welt haben, die wir mit ihnen teilen möchten. Worte auf unseren Lippen, die ihre Ursache tatsächlich haben in Gott selber. Danke für deine Geduld. Danke für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du immer noch bereit bist, genau wie damals, abzuwarten. Bis endlich das Licht einleuchtet der Menschenseele. Dann sind wir recht frei. Das Leben wird ein Abenteuer werden. Danke. Dann werden wir keine Fragen mehr haben. Nur Wirklichkeit. Danke, lieber Herr. Und zu deiner Ehre. Amen. Der Wagen wollte nicht. Aber gerade zur richtigen Zeit kamen Walter und Brigitte zu Putlitz vorbei und die haben mich hierher gebracht. Das war schön. Wann fängt das Herz zu brennen? Das haben wir schon erkannt im Lukas 24. Lukas Evangelium 24. Sie sprachen, Vers 32, untereinander: Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete? Wer war der Er? Jesus. Tot, immer noch im Grab, wie die gedacht haben und traurig waren? Nein, der Auferstandene. Sie haben Jesus wieder entdeckt als derjenige, der aus den Toten der Allererste entstanden ist, auferweckt ist, auferstanden. Schön. Dann fängt das Herz zu brennen. Wenn wir eine Begegnung mit dem Auferstandenen haben, Und dann oben, als er plötzlich mitten unter sie erschienen ist, im selben Kapitel, da sie aber davon redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie, sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschrachen aber und fürchteten sich, meinten, sie sehen einen Geist. Sprach zu ihnen Jesus, was seid ihr so erschrocken? Warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Sehet meine Hände und meine Füße. Ich bin's selber. In der Gegenwart, ich bin. Ich bin nicht jemand der Vergangenheit, auch nicht nur jemand der Zukunft. Ich bin gegenwärtig, immer da. Dass unsere Erfahrung sein, ständig von dem Herrn Jesus Christus, ihn kennen als den Auferstandenen, der immer da ist. Wir genießen sein Dasein. Das ist Christ zu sein. Ein echter Christ erfährt einen innewohnenden, auferstandenen Jesus, der immer da ist und zu jeder Zeit ausreichend. Weil, wie er gesagt hat, ist er in die Welt gekommen, damit wir das Leben und volle Genüge haben. Woher stammt diese volle Genüge? Aus dem, der das Ich Bin ist, immer da. Immer ausreichend, immer genug. Und mit dem wir rechnen dürfen. Vers 41. Da sie aber noch nicht glaubten vor Freuden. Was war die erste Konsequenz dieser Neuentdeckung von einem auferstandenen Heiland? Eine neue Freude. Wie hat Petrus diese Freude beschrieben? Im ersten Petri-Brief, in Kapitel 1, ich werde das schnell zitieren, aus dem ersten Petri-Brief, Kapitel 1 und Vers 8, welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, Jesus, Gott, aber nun an ihn glaubet, wiewohl ihr ihn nicht seht, werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrliche Freude. Wo und wann haben die diese unaussprechliche und herrliche Freude erst genossen? Bei dieser Begegnung auf der Straße gen Emmaus mit dem Auferstandenen. Das war die erste Folge dieser Neuentdeckung von Jesus. Sie haben ihre Traurigkeit durch diese unaussprechliche Freude ersetzt. Das sollte zu jeder Zeit das Wahrzeichen von einem echten, gläubigen Mensch, der Jesus als den Auferstandenen genießt. Freude. Innerliche, unaussprechliche Freude. Da sie noch nicht glaubten vor Freuden und sich verwunderten,
sprach Jesus, Vers 44, zu ihnen, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war. Denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist. Im Gesetz Moses, in den Propheten und den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis. Nichts los mit der Schrift, natürlich nicht. Das Wort Gottes. Wo war das Problem? Im Verständnis. Aber als zweite Folge dieser Begegnung mit dem Auferstandenen öffnete er ihnen das Verständnis. Erst wenn das Verständnis geöffnet wird von dem Auferstandenen, werden wir eine neue Bibel haben. Neue Freude, neue Bibel. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass die Schrift verstanden. Jesus hat immer und wieder aus dieser Schrift mit ihnen gesprochen, aber nichts ist eingedrungen. Aber jetzt öffnet er ihnen das Verständnis. Eine neue Bibel, die sie jetzt verstehen konnten. Das geschriebene Wort ist Evangelium. Das lebendige Wort Jesus ist Evangelium. Sie hatten vorher eine Bibel, Altes Testament, das einzige Bibel, das die hatten, auch Jesus. Und das war Evangelium. Aber es ist das lebendige Wort, Jesus selbst. Er, der das Leben der Bibel hinzufügt. Erst wenn wir ihn kennen, persönlich und ihn genießen, werden wir eine Bibel haben, die genauso lebendig ist wie der Herr selbst. Dann fängt an, das Herz zu brennen. Neue Freude, neue Bibel. Interessant, Johannes 2, wir kommen wieder auf dieses Kapitel zurück. Aber Johannes 2, Vers 22. Was immer der Fall ist, wenn ein gläubiger Mensch, der traurig bleibt, den Auferstandenen begegnet. Alles wird neu werden. Und das Herz wird brennen. Johannes Kapitel 2 und Vers 22, da er, Jesus, nun auferstanden war von den Toten, gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte und glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Das ist immer die unvermeidliche Folge einer Wiederentdeckung von dem Auferstandenen. Wir werden an dem geschriebenen Wort erinnert werden, Und dann werden wir glauben, nicht nur, was Gott im Wort Gottes gesagt hat, wir werden auch die Rede Christi ernst annehmen. Da er nun auferstanden war, von den Toten gedachten seine Jünger daran, dass er dies gesagt hatte, glaubten der Schrift und der Rede, die Jesus gesagt hatte. Die erkannten plötzlich, dass das Ankommen von dem Herrn Jesus Christus die Erfüllung war der Schatten, den wir erkennen können im Alten Testament. Er war der echte Inhalt der Schrift. Eine Realität in die Wirklichkeit. Neue Freude und eine neue Bibel. Und aus dieser Neuentdeckung von dem Auferstandenen, wieder in Lukas Evangelium in 24, er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, also ist's geschrieben. Also musste Christus leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage. Er müsste, Petrus, sterben. Das hast du nicht gewollt, du hast versucht, das zu vermeiden. Aber ich bin selber die Verwirklichung der Schrift. Also ist geschrieben, also musste Christus leiden. Aber musste Christus auch auferstehen von den Toten am dritten Tage, weil Petrus, das war geschrieben. Und ich bin in die Welt gekommen, leibhaftig die Schrift in die Wirklichkeit hineinzubringen, in die Tat umzusetzen. Neue Freude, neue Bibel. Eine Bibel, die die jetzt vernünftig verstehen konnten. Nicht nur ein Lehrtext, Lehrbuch, sondern eine Wirklichkeit. Die Wahrheit leibhaftig. Nicht nur jetzt in der Form eines Buches, sondern in der Form eines Menschen. Der endgültige Mensch, echte Mensch, Mensch wie Gott, er als Gott den Mensch geschaffen hat und bereit war zu sein, während er auf Erden gewesen ist. Neue Freude, neue Bibel. Neue Botschaft. Predigen lassen in seinem Namen, Vers 47, Buße. Aber nicht nur Buße. Buße in sich reicht nicht aus. Sondern Vergebung. Die Sünden getilgt, mit Gott versöhnt zu werden. Eine neue Botschaft. Haben Sie diese Botschaft nicht vorher gekannt? Nein. Was haben die dann nur gepredigt? Jesus hat ihnen schon verboten, jemand zu sagen, dass er Christus sei, weil sie keine Ahnung hatten, warum er in die Welt gekommen ist und was er tun würde und wie er seine Aufgabe in die Erfüllung bringen würde. Die hatten bis jetzt keine Ahnung. So hatte Jesus ihnen verboten, dass sie niemand sagen sollten, dass er Christus sei. Bis wann? Matthäus, Evangelium, Kapitel 17. Vers 9. Matthäus 17, Vers 9. Da sie vom Berge herabgingen, gebot ihnen Jesus und sprach, ihr sollt dies Gesicht niemand sagen. Was sie erfahren haben auf dem Berg der Erklärung Christi. Verklärung Christi. Niemand sagen. Dass er Messias sei, niemand sagen. Was sie gesehen haben auf den Bergen, niemand sagen. Bis wann? Des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Warum nicht vorher? Einfach. Sie hatten überhaupt gar keine Ahnung. Während Jesus mit Mose und Jesaja gesprochen hat auf dem Berg, sind die alle eingeschlafen. Weil sie das Kreuz nicht wollten, worüber Jesus mit Mose gesprochen hat. Und an die Auferstehung glaubten die nicht. So schliefen sie ein. Furchtbar langweilig. Das zuzuhören, über das sie überhaupt gar keine Ahnung hatten. Bis des Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Aber dann öffnete er ihnen das Verständnis. Und die Bibel war zu einer ganz neuen Offenbarung der Pläne Gottes. Neue Bibel, neue Botschaft. Markus Evangelium, Kapitel 6. Markus Evangelium und Kapitel 6. Der Herr Jesus hat die 12 hinausgeschickt, um zu predigen. Sie dürften nicht darüber verkündigen, dass er Christus sei, aufgrund ihrer Unwissenheit. Aber er ließ sie ein bisschen predigen. Markus Evangelium und Kapitel 6. Vers 7, er berief die 12, hob an und sandte sie je 2 und 2, gab ihnen Macht über die unsauberen Geister. Und sie gingen aus, Vers 12, und predigten. Was haben die gepredigt? Man sollte Buße tun. War das richtig? Sollte Menschen Buße tun? Ja, ganz stimmt. Ist das in sich ausreichend? Wenn die Menschen Buße tun und nichts weiteres wissen, sie gingen aus, predigten, man sollte Buße tun. Und? Punkt. Nichts mehr. Ist das die Botschaft, die Gott uns anvertraut hat? Nur überall gehen, um Menschen zu ermahnen, Buße zu tun. Tue Buße. Warum haben die nicht über die Vergebung der Sünden gesprochen? Warum haben die nicht den Menschen gesagt, die Buße getan haben, dass sie die Vergebung genießen konnten? Warum nicht? Sie glaubten nicht, dass Jesus in die Welt gekommen ist, durch sein Blutvergießen Golgatha, Menschen freizumachen von ihren Sünden, sie dadurch mit Gott zu versöhnen. Die wollten das Kreuz nicht. Und die wollten nur das Kreuz vermeiden. Wie dann sollten die Vergebung der Sünden verkündigen, wenn die das Kreuz nicht wollten? Unmöglich. Sie konnten nur sagen, Buße tun. Warum haben die nicht über die Wiedergeburt gesprochen? Als sie gepredigt haben, waren sie nicht verkündigt, dass ein Mensch neues Leben empfangen darf, aufgrund der Auferstehung von dem Herrn, der nicht nur das Leben aufgegeben hat, sondern wieder empfangen hat von dem Vater, damit er das Leben durch sein Dasein in uns schenken möchte. Warum nicht? Sie glaubten nicht an die Auferstehung. Die wollten das Kreuz nicht, glaubten nicht an die Auferstehung. Was für eine Botschaft hätten die dann, den Mitmenschen zu übermitteln? Nur Jesus ist tot. Jesus ist tot. Wir haben nie verstanden, warum er in die Welt gekommen ist, aber eins wissen wir, er ist tot. Was für eine frohe Botschaft. Aber jetzt haben die eine neue Botschaft. Durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen. Plötzlich haben die eingesehen, dass Gott einen Sinn hatte in der Kreuzigung Christi, seines Sohnes. Plötzlich sahen die ein, dass die Auferstehung von dem Herrn eine innerliche, geistliche, ewige Bedeutung hat. Für die, die als Sünder sich auf ihn verlassen, der für sie gestorben ist. Wo haben sie das entdeckt? Auf der Straße gen Emmaus. Und oben, in jenem Zimmer, wo Jesus unter sie plötzlich erschienen ist. Lukas 24. Vers 45 wieder, da öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen, also ist geschrieben, also musste Christus leiden, planmäßig, gerade zur richtigen Zeit, leiden und auferstehen von den Toten am dritten Tage und predigen lassen in seinem Namen, Buße und, nicht Buße Punkt, Vergebung der Sünden unter allen Völkern und anheben zu Jerusalem. Neue Botschaft. Was Herrliches zu verkündigen. nicht nur Buße, sondern als Folge der Buße Vergebung, Reinigung, die Sünden getilgt, an die Gott sich nie wieder erinnern wird, weil Jesus das Opfer brachte, das für ewig gilt. Ein Opfer für die Sünden, für immer. Jesus wird nie wieder sterben. Sein Blut wird nie wieder vergossen. Es ist, sagte Jesus, vollbracht, alles erledigt, die Schuld bezahlt. Ich habe das Leben ergeben, das allein die Schuld bezahlen konnte. Das Leben Gottes. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wartete auf keine Antwort, er wusste Bescheid. Zu dem Zweck bin ich geboren, mein Leben aufzugeben. Gott in Christo. Damit er durch ihn die Welt mit sich selber versöhnen möchte. Planmäßig. Warum dann hat Jesus diese Worte benutzt auf Golgatha? Warum hast du mich verlassen? Er zitierte aus dem 22. Psalm. Warum zitierte aus diesem Psalm? Damit dieser dumme junge Christi endlich vielleicht einsehen würde, worum es ging. Aber sie haben nicht verstanden, sie sind alle geflohen. Genau wie Jesus vorher gesagt hat. Psalm 22, Vers 1. Vers 2 in der englischen Bibel, in der deutschen Bibel. Es ist der erste Vers in der englischen Bibel, was natürlich auf der himmlischen Sprache geschrieben ist. Englisch. Damit die sich unter den Engeln verständigen möchten, wenn sie in den Himmel kommen. Psalm 22, Vers 2, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das wurde geschrieben natürlich mehr als 1000 Jahre, bevor Jesus geboren wurde. Meinte Jesus, als er diese Worte zitiert hatte auf Golgatha, bitte schlage diese Stelle auf, Psalm 22, dann werdet ihr verstehen, was geschieht vor euren eigenen Augen. Aber sie haben das Wort Gottes nicht aufgeschlagen. Und auch wenn seine Jünger das Wort Gottes nicht aufschlagen, dann bleiben die in ihrer gräulichen Unwissenheit. Habe keine Ahnung. Gerade hat Jesus ihnen damals verboten, jemand zu sagen, dass er Christus sei. Wenn sie es aufgeschlagen hätten, Vers 13, Psalm 22, große Pharen haben mich umgeben, gewaltige Stiere haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie auf wieder mich wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser. Alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzen Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie Scherbe.
Meine Zunge klebt an meinem Gaumen. In der Hitze des Mittags auf einem Kreuz gehängt. Du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben. Der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgerochen. Ich kann alle meine Gebeine zählen. Durch den Schmerz, den ich leide, gekreuzigt. Sie aber schauen und sehen ihre Lust an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich, werfen das los um mein Gewand. Ist das geschehen? Ja, natürlich. Wie wusste David das? Mehr als 1000 Jahre bevor Jesus gekreuzigt wurde. Weil Gott die Geschichte im Voraus schreibt. Als der Gott, der alles weiß, von vorne ein bis zum Schluss. Aber sie haben die Bibel nicht aufgeschlossen. So blieben die in ihrer Unwissenheit. Und wenn es geschehen ist, sind die geflohen. Und sie haben ihn gelassen, allein zu sterben. Kein Wunder, dass Jesus damals ihnen verboten hat, jemand zu sagen, dass er Christus sei. Sie hatten keine Ahnung. Sie hatten natürlich eine gefühlsmäßige Beziehung zu dem Herrn. Sie hatten ihn lieb. Aber keine Ahnung, warum er in die Welt gekommen war und Messias erschienen ist. Das geschah erst, nachdem der Sohn Gottes auferstanden ist von dem Tode. So hat Jesus damals ihnen gesagt, niemand zu sagen, was sie in dieser Erfahrung auf dem Berge erlebt hatten. Kein Wort, sagte er, bis des Menschensohn auferstanden ist von dem Tod. Erst dann wird es endlich eindringen, worum es geht. Neue Botschaft. Jesus ist nicht zufällig gestorben. Er ist nicht nur als Märtyrer zum Kreuz gegangen.
Bestimmungsort zu wechseln, sondern euch Leben zu geben. Genau wie ich gesagt habe, als ich ankam, ich bin gekommen, auf dass sie das Leben in voller Genüge haben sollen. So blies er ihnen ein, wieder, den Heiligen Geist. Das ist das Evangelium. Jesus kam in diese Welt, die Toten aufzuerwecken. Aber er wartet natürlich, dass diejenigen, die er auferweckt, von dem Toten weiterhin das Leben verbringen, das ein Wahrzeichen ist der Menschheit, der Welt, dass sie auferstanden sind. Und nach ihrem Benehmen erkennen, dass Jesus nicht nur am Leben ist, sondern als Gott in ihnen ist, die sich als Christen nennen. Bist du tatsächlich, was du dich benennst? Wenn du sagst, ich bin Christ, so sagst du, ich bin auferstanden. Wenn du wagst zu sagen, ich bin Christ, so sagst du der ganzen Welt, ich bin auferstanden von dem Tod. Gott, der Schöpfer, bewohnt mich, belebt mich, beleibt sich mit mir. Herrlich. Das ist gute Nachricht. Aber wie verkündigen wir diese herrliche, befreiende Botschaft? Durch das Benehmen, durch das Leben, das der Welt offenbart ist. Gott, Christus in euch, Christus in mir. Sonst ist die ganze Sache leer. Nur ein gottseliger Wesen, ohne Kraft, ohne Leben, ohne Realität, nur Schauspiel, Kirche spielen. Herr Jesus, danke für deine Geduld. Es muss dir peinlich sein, anzuschauen, diejenigen, die sich als Christen nennen, die Zeugnis ablegen wegen ihrer Wiedergeburt, aber deren Leben keine Botschaft für die Welt haben. Keine Botschaft vielleicht für ihre Mitschüler, ihre eigenen Familien, die nach Hause gehen werden, am Ende dieses Semesters, um deine Geburt zu feiern mit der Familie. Viel Spaß. Aber überhaupt gar kein Zeugnis ablegen durch das Benehmen, wodurch alle Menschen erkennen können, dass du am Leben bist und in ihnen lebendig, innewohnend. Mit welchen Leiben du dich verkörperst. Danke, lieber Herr, dass wir mit deiner Gnade, mit deiner Geduld immer noch rechnen möchten. Du bist so gut. Und wir bedauern, dass wir dich so oft enttäuschen. Du hast den Vater nie enttäuscht. Alle Zeit bist du ihm genauso verfügbar, wie er als Gott, dein Vater, dir verfügbar gewesen bist. Gewesen ist. Herrlich. Herrliche Botschaft. Und wir danken dir vom ganzen Herzen, dass du da bist. Gestern, heute, morgen, immer der gleiche. Zu deiner ewigen Ehre beten wir dich an. Und um deines Namens willen. Amen.